Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, mal wieder bei euch zu sein, hier an dieser Stelle. Es ist ein besonderer Gottesdienst, aber es ist immer etwas Besonderes, hier zu sein. Und ich freue mich einfach, dass ihr da seid und vor allem auch über jeden Einzelnen, der sich heute mit dazugeschaltet hat über YouTube. Wir wollen heute über Gottes Gerechtigkeit nachdenken. Ich habe ja schon mal angedeutet, dass ich so eine kleine Predigtreihe, das ist nicht so ganz streng, über den Römerbrief mache. Und weil heute Abend mal ist, ziehen wir mal Kapitel 3 vor. Werdet ihr schon sehen. So, jetzt muss nur noch irgendwann mein Beamer funktionieren. Genau. Wenn jemand ein Problem hat, zum Beispiel der Arm nicht mehr so die richtige Stellung hat, dann geht man zum Arzt. Und der wendet ein Diagnosemittel an. Zum Beispiel wird der Arm geröntgt. Wenn man dann der Arzt das Röntgenbild sich anschaut, erstellt er daraufhin einen Befund. In diesem Fall, Arm ist gebrochen. Und dann, was macht man dann? Wäre es hilfreich, jetzt weiter zu röntgen, so lange, bis der Arm wieder heil ist? Komische Idee, nicht wahr? Nein, im Gegenteil. Aufgrund der Diagnose und des Befundes gibt es am Ende eine entsprechende Therapie. In unserem Fall eine OP oder ein Gipsverband oder eine Schiene oder so etwas. Dieses Bild wollen wir mal einmal heute verwenden, um uns Erlösung oder den Weg, wie Gott mit uns diesen Weg geht, zu vergegenwärtigen. Denn das Abendmahl, das wir heute feiern wollen, ist ja das Fest der Erlösung in Jesus Christus. Der Text, den ich gerne mit euch lesen möchte, den finden wir in Römer 3. Es ist verführerisch, ich werde euch den Text jetzt gleich dort anwerfen, aber holt ruhig eure Bibeln heraus und schaut selber hinein, Römer 3, ab Vers 20. Irgendwie funktioniert das heute ja nicht mit dem Ding. Der Text ist sowieso zu klein, könnt ihr nicht sehen. Wer zu Hause ist, kann das vielleicht groß machen auf seinem Bildschirm. Aber am besten ist es, seine Bibel herauszuholen und Römer 3 aufzuschlagen, ab Vers 20. Dort lesen wir, nach der Hoffnung für alle Übersetzung, denn kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünde auf. Jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können, nämlich unabhängig vom Gesetz. Das ist schon im Gesetz und bei den Propheten bezeugt. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Daran zeigt sich, dass es gerecht von Gott war, als er die Sünden der Menschen bisher ertrug. Er hatte Geduld mit ihnen. Jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Das ist einer der besten, der schärfsten, der klarsten Texte zu der Frage, wie Gott uns gerecht macht. Römer 3, wie gesagt, nicht so ganz in der Reihenfolge. Das letzte Mal ist schon tatsächlich ein paar Monate her, haben wir über Römer 1 nachgedacht. In Kapitel 2 kommt dann das nächste Mal, in 14 Tagen. Aber heute, weil das Abendmahl ist, wollen wir uns über die Erlösung Gedanken machen. Aber das Interessante ist, am Anfang steht ja, wenn wir unser Bild nochmal verwenden, die Diagnose. Und die ist das Gesetz. Paulus und das Gesetz ist eigentlich ein größerer Abschnitt. Wie gesagt, über zwei Wochen möchte ich mich damit beschäftigen mit euch. Das steht nämlich in Kapitel 2. Aber das Fazit seiner Betrachtung zum Thema Gesetz finden wir in diesem Vers 20. Denn kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünde auf. Das heißt, wenn wir Paulus und den Römerbrief lesen und über das Gesetz nachdenken, ist die Frage nicht Gesetz ja oder nein, sondern die Frage, welchen Zweck hat denn eigentlich das Gesetz? Und hier sagt Paulus erst einmal, das Gesetz funktioniert nicht so, dass wir dadurch vor Gott als gerecht dastehen könnten. Gottes Gerechtigkeit besteht nicht im Gesetz, sondern das Gesetz zeigt uns unsere Erlösungsbedürftigkeit. Das Gesetz ist gewissermaßen das Diagnoseverfahren Gottes für unsere Wirklichkeit, für unsere Seele, für unser Sein vor ihm. Es ist eben wie ein Röntgenbild oder ein MRT oder wenn der Arzt sein Stethoskop nimmt und uns abhorcht. Die Gebote spiegeln Gottes, ich sag mal, Typenbeschreibung für das Leben wider. Sie repräsentieren den Willen Gottes. Und das ist etwas, auch nochmal ein kleiner Vorgriff auf Kapitel 2, was auch für Nicht-Bibelkenner durchaus nachvollziehbar ist. In allen Kulturen ist es so, dass es nicht in Ordnung ist, einen anderen Menschen zu töten oder zu verletzen oder zu bestehlen oder all solche Dinge zu tun. Ein liebevoller Umgang miteinander ist die Grundlage jedes Miteinanders. Und letzten Endes geht es darum, wenn Gott uns seine Gebote vor Augen hält und sagt, schau mal genau hin. Und wenn in unserem Leben etwas schief läuft, dann haben wir vielleicht auch so schon ein Gefühl dafür, aber so ein Gefühl kann man relativ leicht, ich sag mal, übertünchen. Gefühle sind wandelbar und man gewöhnt sich auch an so etwas. Aber wenn ich dann eben in das Wort Gottes schaue, dann wird mir klar, dass in meinem Leben vielleicht etwas schief läuft. Hier ist ein Problem. Das soll mir das Gesetz zeigen. Und das zeigt es mir auch in aller Klarheit. Aber, und darüber haben wir ja am Anfang schon ein wenig nachgedacht, eine Diagnose ist noch lange keine Therapie. Was beim Armbruch so offensichtlich ist, ich kann mir den Arm röntgen lassen, bis er im Dunkeln leuchten kann, der Bruch wird davon nicht schöner. Erst in dem Moment, wo ich die richtigen Konsequenzen aus dieser Diagnose ziehe, ist Veränderung möglich. Und damit kommen wir zum zweiten Gedanken, zum Befund. Wenn wir auch wieder unseren Bibeltext anschauen, den wir gelesen haben, besonders Vers 23, dann lesen wir dort einen erschütternden Befund. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Gott hatte, als er uns geplant hat, als er uns in diese Welt gesetzt hat, etwas Vollkommenes, etwas Perfektes geschaffen. Und das heißt auch sündlos. Aber wenn wir auf unsere Realität mit einem ehrlichen Blick schauen, dann stellen wir fest, wir sind nicht perfekt, sondern Sünder. Es gibt einen fatalen Irrweg in der Christenheit, auch durchaus unter Adventisten hat es den gegeben oder gibt es vielleicht bis heute. Und das ist die sogenannte Vollkommenheitsbewegung. Die Vorstellung, wenn ich mich nur genug anstrenge, in Klammern mit Gottes Hilfe natürlich, dann ist es möglich, dass ich keine bewusste Sünde mehr tue. Und wenn man das so nüchtern sagt, wenn ich mich hier vorne hinstellen würde und sage, liebe Geschwister, ich tue keine Sünde mehr, dann würdet ihr zu Recht sagen, mein lieber Freund, und in diesem Moment hast du die erste Sünde begangen. Denn auch Hochmut ist eine Sünde. Wir hatten darüber gerade im Bibelgespräch nachgedacht. Im Jesaja wird das wunderbar dargestellt, wohin Hochmut führt. Und es gilt nicht nur dieses allgemeine, oder dieses Sprichwort, Hochmut kommt vor dem Fall, sondern es ist einfach eine Tatsache, dass wir in dieser Welt nicht vollkommen sind. Und wenn wir diese Tatsache nicht bereit sind anzuerkennen, dann gehen wir in die Irre. Das ist nicht nur in unserem Bibeltext, in unserem Predigttext eine ganz klare Aussage. In Vers 23 haben wir gesagt, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht die Herrlichkeit wider, die Gott den Menschen ursprünglich verliehen hat. Wir finden das an vielen Stellen. Ich nehme nur einen Belegtext weiter im 1. Johannes 1 ab Vers 8. Den habe ich nicht hier auf der Präsentation. 1. Johannes 1 ab Vers 8. Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird uns unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Doch wenn wir behaupten, wir hätten gar nicht gesündigt, dann machen wir Gott zum Lügner und zeigen damit nur, dass seine Botschaft in uns keinen Raum hat. Wir müssen dieser Tatsache ins Auge blicken, solange wir in dieser Welt leben, werden wir nicht frei von Sünde sein. Das ist nicht schön. Keiner wird gerne auf seine Fehler hingewiesen. Aber es ist notwendig. Ihr kennt diesen Volksmund, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Und auch wenn das erstmal ein schönes Sprichwort ist, stimmt es einfach auch. Denken wir noch einmal an das Bild mit dem Arztbesuch, mit der Diagnose und dem Befund. Erst wenn ich akzeptiere, krank zu sein, bin ich auch bereit, zum Arzt zu gehen und eine Therapie anzunehmen. Bei einem Armbruch mag das relativ offensichtlich sein. Das drängt sich so sehr ins Bewusstsein, das ist unglaublich schmerzhaft. Und ich meine, wenn so ein Arm so komisch runterhängt, das fällt einem selbst dann auch auf. Aber es gibt so viele Krankheiten, wo das nicht so klar ist. Gerade wenn wir an unsere seelischen und psychischen Erkrankungen denken, oftmals ist es ein langer Weg, bis man bereit ist, einzusehen, ich brauche Hilfe. Aber sie ist notwendig, die Einsicht, weil sonst keine Heilung geschehen kann. Und auch wenn wir jetzt in diese Zeit mit der Corona-Pandemie denken, gibt es da viele tragische Beispiele. Menschen, die, ja, einfach nicht wahrhaben wollen, dass es das gibt, dieses Virus. Und oftmals in ihrem Leben, ja, dann natürlich auch nicht konsequent leben. Und das Tragische ist, dem Virus ist das völlig wurscht, ob du daran glaubst oder nicht. Genauso wie es der Sünde und dem Satan völlig wurscht ist, ob du daran glaubst oder nicht. Sie vertreiben ihr zerstörerisches Werk. Ein Beispiel aus den Medien. Am 13. Januar ist Gary Matthews gestorben, 46 Jahre alt, gerade mal noch 2 Jahre jünger als ich. Ein Corona-Leugner, ein bekannter Corona-Leugner in England. Aber ja, die Konsequenz hat davor nicht Halt gemacht, auch bei ihm. Wenn wir Sünder sind, dann müssen wir noch einmal diesen Gedanken mit der Sünde recht verstehen. Denn sicherlich ist die Sünde oder Sünden sind Dinge, die wir tun, einzelne Taten, aber es sind nicht diese einzelnen Dinge, die wir tun oder lassen, die uns von Gott trennen, sondern es ist umgekehrt die Trennung von Gott, die Sünde an sich, die uns schließlich einzelne böse Dinge tun lässt, also sündigen. Und das ist wichtig, dieser Gedanke, weil wenn es um die einzelne Tat ginge, dann könnte man doch wieder auf diese Vollkommenheitsidee verfallen und sagen, wenn ich mich doch nur genug anstrenge oder am besten gar nichts mache, dann kann ich ja gar nicht mehr sündigen. Wer durch Gebote erfüllen Gerechtigkeit zu erlangen sucht, der doktert nur an den Symptomen herum. Wenn wir unseren gebrochenen Arm nehmen, klar, gegen die Schmerzen kann ich auch Schmerzmittel annehmen. Irgendwann tut es nicht mehr weh. Ich bin zwar auch nicht mehr ganz klar, aber es funktioniert eine gewisse Zeit. Es hat den Anschein von Genesung, aber es muss die Sünde an sich überwunden werden, die Trennung von Gott, damit unser Leben im Ganzen heil werden kann. Und das ist letzten Endes die Therapie, die wir ja von Gott angeboten bekommen, die er uns gibt und zeigt. Gott allein kann die Sünde, die die Ursache all dessen, des Elends ist, das wir hier erleben, die Trennung von ihm überwinden. Wir schauen einmal hinein, ab Vers 24, dort lesen wir, aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Bei Luther heißt es in diesem Vers 25, Jesus für den Glaubenden hingestellt zur Sühne in seinem Blut. Das ist ein bisschen kompliziert formuliert im Griechischen, aber in der Hoffnung für alle ist das hier so klar formuliert. Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen, damit diese Trennung zwischen Gott und uns überwunden werden kann. Wer tut hier etwas? Wer vollzieht die Therapie? Das ist Gott alleine. Wenn wir den Text hineinschauen, dann lesen wir, Gott schenkt uns in seiner Güte das. Er nimmt uns an, haben wir gelesen. Jesus ist es, der am Kreuz stirbt. Er erwirkt die Vergebung für uns. Und durch den Glauben nehmen wir diese Therapie von Gott in Anspruch. Der Bruch wird durch eine OP, eine Schiene oder einen Gips behandelt und geheilt. Und trotzdem dauert es, das wissen wir auch, bis so ein Bruch ganz verheilt ist und der Knochen wieder voll belastbar ist. Jesu Therapie ist ungleich mächtiger als das. Wer glaubt, ist jetzt schon gerecht gemacht worden. Aber unser praktisches Leben, das ist gewissermaßen die Reha-Maßnahme danach. Und das ist ein Thema, das uns unser Leben lang beschäftigt und wird auch Thema des Römerbriefes sein, allerdings deutlich weiter hinten in dem Römerbrief, nämlich erst so ab Kapitel 12. Entscheidend ist aber, dass Jesus die Heilung, die Therapie unserer von der Sünde verwundeten Seele ist. Und wenn wir heute Abendmahl feiern, dann ist das unser kräftiges Ja zu seinem Therapieansatz. Brot und Wein, die wir zu uns nehmen, die heilen nicht. Aber sie erinnern uns an den Ort, wo Heilung geschehen ist, damals auf Golgatha. Das Abendmahl, das ist das Fest der Erlösung. Die Bibel und ganz besonders das Gesetz zeigt uns eine klare Diagnose. Mit uns Menschen stimmt etwas nicht. Wir sind von der Sünde entstellt und unser Leben entspricht nicht dem Plan Gottes und seiner von ihm für uns vorgesehenen Herrlichkeit. Doch Einsicht ist der erste Schritt zur Heilung. Wir Sünder sind jetzt schon freigemacht durch das Opfer, das Christus für uns auf Golgatha brachte. Er ist die ultimative Therapie. Und wie steht es nun mit Gottes Gerechtigkeit? In Vers 26 haben wir es schon gelesen. Gott allein ist gerecht und er spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Amen.